Epheser Kapitel 1, die Verse 7 bis 10, das ist die Stelle, den Textabschnitt, den wir heute im Epheserbrief betrachten wollen. Ich lese diese Verse, wir achten auf das Wort Gottes. In ihm, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmen widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Soweit. Wir wollen noch beten. Himmlischer Vater, wir wollen in dieser Weihnachtszeit auf den schauen, den du gesandt hast, wegen uns, damit wir errettet werden. Der das Licht der Welt ist, der in unserer Dunkelheit leuchtet, der uns auch erkauft von unseren Sünden, der als Kind geboren ist, der Mensch wurde wegen uns, der groß geworden ist, der deinen Willen vollkommen gehalten hat, der uns nicht nur ein Vorbild geworden ist, sondern auch derjenige, der der wahre Mensch war, der das getan hat, was unser Vorfahren Adam nicht konnte, nicht getan hat. Was auch die Sünde in die Welt gebracht hat. Und das hat er getan. Und deshalb wurde er auch zu einem perfektes Opfer, ein reines Lamm, das auch für unsere Sünden sterben konnte, durfte. Und das hat er getan, weil er den Tod und die Sünde besiegt hat, weil es nicht recht, dass er in den Tod blieb, sondern er ist auferstanden und er lebt. Und er ist über alles erhöht worden und er thront im Himmel und er wird kommen und wird diese Welt richten. Diese Erwartung, Herr, diese Erwartung seiner Wiederkunft, wollen wir auf ihn schauen und unser Leben nach seinem Willen ausrichten. Hilf uns bitte dazu, Herr. Lass uns auch verstehen, was hier in deinem Wort uns offenbart ist, die Reichtümer deiner Gnade, Herr, das sind schwierige Dinge, die wir von Natur aus nicht begreifen, verstehen können. Aber wir bitten dich, dass du uns durch deinen guten Heiligen Geist, ein Geist der Weisheit ist, auch erleuchtet, dass wir das verstehen, dass wir die Herrlichkeit deines Sohnes heute erkennen. Nicht nur heute, sondern auch in unserem ganzen Leben. Wir bitten dich, Herr. Amen. Ja, das ist die dritte Predigt über diesen Brief, Epheserbrief, ein wichtiger Brief des Apostel Paulus, der meiner Ansicht nach genauso wichtig ist wie sein Römerbrief oder Galaterbrief. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass Paulus in diesem Brief erklärt, dass unsere ganze Rettung in Christus liegt. Etwas, was immer wieder vorkommt, zumindest hier im Kapitel 1 dieses Briefes, ist in ihm, in Christus. Alles, was geschieht, was Gott tut, geschieht in ihm, in seinem geliebten Sohn. Wir haben auch gelesen, dass Gott uns in ihm mit jedem geistlichen Segen beschenkt hat. Das sind nicht nur materielle Segen, die hier erwähnt werden, sondern vor allem geistliche Segen in der himmlischen Welt, weil es sind Dinge, die auch unser Heil betreffen. Und er hat uns mit diesen Dingen beschenkt, aufgrund dessen, was er sich vorgenommen hat, was Gott der Vater sich vorgenommen hat, durch seinen Sohn zu tun. Und es geht um das, was er getan hat, was sein Sohn getan hat zu unserem Heil. Und einer dieser Segen ist sein Wille, das haben wir auch beim letzten Mal gesehen, uns vor Grundlegung der Welt zu retten. Es war sein Wille. Es ist nicht Improvisation, es ist nicht, was Gott sich hat einfallen lassen, sondern es war sein Wille, uns zu retten. Wenn du zu Jesus Christus heute gehörst, weil du an ihn glaubst, musst du wissen, das war der Wille des Vaters, dich zu retten. Und deshalb, und das ist auch das Anliegen des Paulus, ist, wenn wir das erkennen, dass wir Gott für seine Güte, für seine Liebe preisen, das ist unsere Bestimmung, Gott zu erkennen, sein Heil zu erkennen und ihm für seine Güte und seine Barmherzigkeit zu preisen. Und wir müssen erkennen, das hilft uns auch, diese Liebe zu preisen, dass diese Liebe völlig unverdient ist. Es ist nicht etwas, was wir verdient hätten. Und wir dürfen sie heute genießen, nur wegen Jesus. Weil Jesus den Plan Gottes erfüllt hat, zu unserem Heil. Wir wollen heute die Verse 7 bis 10 betrachten. Vielleicht nur einen kurzen Rückblick auf Vers 6. Paulus hat bereits in diesem Vers 6 gesagt, dass Gott uns in dem Geliebten begnadigt hat. Ich lese es nochmal, Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Begnadigung betrifft Schwerverbrecher, die zum Tode verurteilt worden sind, zum Beispiel. Das hat Gott getan in dem Geliebten. Und nun erklärt er ab Vers 7, worin eine solche Gnade besteht. Es ist eine erlösende Gnade, eine Gnade, die uns erlöst. Aber was ist Erlösung genau? Erlösung ist ein Begriff, den wir oft hören. Aber was ist es? Was bedeutet das? Und wie wird Erlösung verwirklicht? Darüber hat es in der Kirchengeschichte viele Diskussionen gegeben. Der griechische Ausdruck, den Paulus hier für Erlösung verwendet, Apolytrosis, enthält das Wort Lytron. Lytron bedeutet auf Griechisch Lösegeld. Lösegeld. Dieses Wort bezeichnete damals den Preis, den man für die Freilassung eines Sklaven verlangte. Der Preis, den man bezahlen musste, damit jemand befreit wurde. Oder Geisel auch. Wenn für Geisel ein Lösegeld verlangt wird, dann kann man sagen, das ist genau das hier, was gemeint ist. Paulus will damit zeigen, indem er diesen Begriff aus der griechischen Sprache wählt, dass auch wir Gefangene der Sünde waren. Und dass Gott uns von dieser Sklaverei der Sünde durch seinen Sohn befreit hat. Diese Frage der Erlösung, dieses Thema, ist mit zwei Themen aus dem Alten Testament eng verknüpft. Auch wenn Paulus einen neuen Begriff, einen griechischen Begriff hier wählt, sehen wir schon Andeutung im Alten Testament. Und diese zwei Themen im Alten Testament sind das Thema der Sühne und das Thema der Erlösung oder der Lösung. Zunächst einmal das Thema Sühne oder Sühnung auf Deutsch. Das hebräische Verb für Sühnen, das ist das Verb kafar, wir kennen zum Beispiel den Tag der Versöhnung, Yom Kippur, eigentlich sollte man sagen Tag der Sühne. Der Yom Kippur in der jüdischen Tradition. Kippur kommt von diesem Verb kafar. Und das bedeutet so etwas wie bedecken. Erlösung für die Hebräer ist nicht nur jemand erkaufen, das kommt noch. Aber das ist vor allem die Sünde, die Verunreinigung, die geschieht, die Gott nicht sehen kann, zu bedecken. Bei der Sühne wird eine Schuld oder ein Schmutz, für Gott ist Sünde Schmutz, Verunreinigung. Es wird beseitigt, hinweggetan, indem man sie mit etwas bedeckt, dass es nicht mehr sichtbar ist. Und in diesem Fall, in der jüdischen Tradition, in der jüdischen Religion, ist es mit Blut. Es wird mit Blut bedeckt. Im Alten Bund wurde die Sühne für die Sünden des Volkes durch das Vergießen von Tierblut vollzogen. Und so, es ist nicht umsonst, dass Jesus im Neuen Testament, dass er uns als das Lamm Gottes vorgestellt wird, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wenn Johannes Jesus sieht, der zu ihm kommt bei seiner Taufe, da sagt er, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Die Idee der Erlösung wird auch im Alten Testament im Gesetz des Loskaufs veranschaulicht. Dies wird zum Beispiel im Buch Ruth deutlich, wo Noemi und Ruth ihr Überleben Boas verdanken, der das Land der Naomi zurückkauft und Ruth heiratet. Menschen, die in große Not geraten waren, werden erkauft durch einen Löser, durch ein Goel, nennt man das auf Hebräisch, der sie erlöst, der dafür sorgt, dass sie weiterleben können. Und das wird auch ganz schön durch diese Ehe zwischen Boas und Ruth auch verdeutlicht. Ist auch ein schönes Bild auf die Beziehung zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde. Jesus ist auch der Bräutigam und wir, seine Gemeinde, sind seine Braut. Aber das wurde in der Kirchengeschichte weitgehend akzeptiert, diese Begriffe, weil es biblische Begriffe sind. Und es ist nicht so sehr die Frage, die die Theologen in der Geschichte des Christentums beschäftigt haben und zum Teil auch gespaltet haben. Die eigentlichen Fragen sind erstens, es ist eine aktuelle Frage, weil diese Sache, also wir benutzen ein Vokabular, was uns geläufig ist, aber viele dieser Glaubenssätze, die wir haben, werden heute in Frage gestellt. Erste Frage ist, ob Gott wirklich das Blut seines Sohnes vergießen wollte, um unsere Sünden zu bedecken. Und wenn ja, zweitens, wie zeigt sich Gottes Gerechtigkeit in diesem Opfer? Wie wird Gottes Gerechtigkeit durch dieses Opfer erfüllt? In Bezug auf die erste Frage, wollte Gott wirklich, war das seine Absicht, wollte er wirklich das Blut seines Sohnes vergießen? Haben einige argumentieren, dass Gott nicht nach dem Prinzip der Gerechtigkeit handeln kann, indem er jemand bestraft, der unschuldig ist. Wenn ihr mit Leuten spricht heute, sagst du, ja, wie kann es sein, dass Gott seinen Sohn bestraft, einen Sohn, der unschuldig war, für Schuldige? Das ist doch ungerecht. Das kann nicht Gottes Gerechtigkeit entsprechen. Ebenso wenig kann Gott jemanden, der nicht gerecht ist, gerecht sprechen, indem er ihm die Gerechtigkeit eines anderen zuerkennt. Ich komme aus dem Katholizismus. Und im Katholizismus ist es so, dass diese Zurechnung der Gerechtigkeit Jesu einem Sünder bestritten wird. Ist nur derjenige gerecht, der gerechte Taten tut. Was Gott mit dem Kreuzestod Jesu wirklich zeigen wollte, haben einige gesagt, ist vor allem seine unermessliche Liebe zu einer grausamen und sündigen Welt. Das hat er gezeigt. Und nur wenn wir daraus lernen, wenn wir Christus nachahmen, in Liebe leben und Böses nicht mit Bösem vergelten, kann uns Gott erlösen und unsere Sünden vergeben. In dieser Auffassung ist Jesus wie ein, hat, er übt einen moralischen Einfluss auf den Sünder. Aber ein solches Verständnis der Erlösung impliziert, dass wir tatsächlich durch unsere guten Werke gerechtfertigt werden und ist weit entfernt von dem, was das Neue Testament über die Rechtfertigung durch den Glauben lehrt. Und in diesem Bewusstsein suchten andere nach einem Kompromiss zwischen der Tatsache, dass das Blut Christi tatsächlich wahre Sühne ist, eine Sühnefunktion erfüllt, und der Tatsache, dass es nicht gerecht wäre, wenn Jesus tatsächlich den Platz des Sünders eingenommen hätte, wenn er diesen Platz einnehmen würde. Und so entstand ein weiteres Verständnis oder Theorie, genannt der moralischen Regierung Gottes. Nach dieser Theorie ist Gott der Herrscher, der Regierende der Welt. Und er hat seinen Sohn tatsächlich am Kreuz bestraft, aber er tat es, um seine Abneigung, um seine Missbilligung der Sünde, seine Abneigung gegen die Sünde zu zeigen und die Strafe, die sie verdient, deutlich zu machen. Gott, wenn er ein gerechter Richter ist, kann nicht einfach die Sünde unbestraft lassen. Und das hat er mit seinem Sohn verdeutlicht. Als Jesus am Kreuz starb, starb er für uns zwar, aber er nahm nicht wirklich den Platz des Sünders ein. Und der Glaube an ihn verleiht uns auch nicht seine Gerechtigkeit. Was sein Tod in Wirklichkeit bewirkt, ist, dass er den Weg für die Vergebung der Sünden ermöglicht. Vorausgesetzt, der Sünder erkennt seine Schuld, bereut sie und will fortan nach dem Willen Gottes leben. Diese Position, liebe Geschwister, ist heute weitgehend in vielen evangelikalen Kreisen akzeptiert. Dass sie den Vorteil hat, zu betonen, dass durch seinen Tod Jesus Vergebung für alle möglich gemacht hat und somit jeder vor eine Wahl heute gestellt wird. Schaut mal, was Jesus getan hat. Du wärst normalerweise so bestraft worden und deshalb tu Buße, bereue deine Sünde, komm zu ihm und lebe nach dem Willen Gottes. Auch wenn diese Position sehr positive Aspekte hat, auch sie wird jedoch dem, was die Bibel lehrt, nicht ganz gerecht. Insbesondere lesen wir im dritten Buch Mose, dass der Hohepriester Israels, als er Tieropfer opferte, sich mit dem Opfer, dessen Blut vergossen werden sollte, identifizieren sollte. Er sollte sich mit diesem Opfer eins machen, indem er seine Hand auf dessen Kopf legte. Jesaja sagt auch über den Knecht des Herrn in Kapitel 53 seines Buches, ein wunderbares Kapitel, dass er nicht wegen, der Knecht des Herrn, ja, dass er nicht wegen, sondern für bzw. durch unsere Sünden verwundet wurde. nicht wegen, sondern für und durch unsere Sünde verwundet, verletzt, getötet wurde, wie man will. Und dass wir durch seine Wunden geheilt werden und den Shalom, den Frieden Gottes erhalten. Und Paulus lehrt diese Identifizierung des Sohnes Gottes mit uns Sünder unmissverständlich im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, wenn er sagt, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Bis hierher, so weit, so gut. Aber dann sagt er, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir sehen hier einen Tausch. Wir werden gerecht durch das, was Jesus für uns getan hat. Durch den Glauben an ihn. Denn Werke sind da völlig ausgeschlossen in diesem Prozess. Und im 1. Korinther 1, Vers 31 lesen wir auch, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Das ist doch das Thema des Epheserbriefs, zumindest Kapitel 1. In Christus sind wir. Der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das heißt, der Grund für unsere Erlösung, für unsere Heiligung, auch für unsere Gerechtigkeit ist Jesus, ist in ihm und in ihm allein. Auch hier im Epheserbrief fällt auf, dass Paulus das Heil von der Wahl Gottes, von der Erwählung Gottes abhängig macht. Gott schenkt Vergebung denen, die er vor Grundlegung der Welt erwählt hat und die dadurch mit Christus verbunden sind. Ja, was ist die Absicht von Paulus, wenn er in Epheser 1, Vers 7 sagt, dass wir in Christus gerettet sind? Geht es nicht auch darum, dass wir verstehen, dass wir überhaupt kein Verdienst daran haben, bei dieser Errettung, bei dieser Erlösung, dass Jesus alles vollbracht hat, dass wir Gott für seine unvergleichliche, unermessliche Gnade preisen und ihm alle Ehre geben sollen, weil er uns seinen geliebten Sohn geschenkt hat? Ja, das ist die Absicht Gottes, dass wir staunen, dass wir verstehen, was es für ein Preis war, was Gott für uns bezahlt hat, dass er seinen Sohn für uns vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt hat, Erlöser zu werden. Und tatsächlich auch im Laufe der Geschichte passiert ist. Auch die Vergebung der Sünde ist in ihm, sagt hier Paulus im Vers 7. Vergebung der Sünde ist auch, gehört auch zu diesem Gesamtgeschenk, Gesamtpaket, würde man heute sagen. Aber dieser Begriff gefällt mir nicht. Weil ein Gesamtpaket ist etwas, was man kauft. Und hier ist es etwas, was uns aus Gnade geschenkt wird. Sein Tod am Kreuz öffnet deshalb nicht nur den Weg für die Vergebung der Sünden. Nein, Vergebung ist ein integraler, ein echter Bestandteil von Jesu Werk. Denn sein Tod offenbarte nicht nur Gottes Missfallen an der Sünde, sondern war auch eine wahre Strafe für die Sünde eines jeden, der an ihm glaubt, und offenbarte auch dadurch die ganze Liebe Gottes für uns. Paulus sagt in Römer Kapitel 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Worin besteht die Liebe Gottes, dass uns Sünder ein wunderbares Geschenk in Jesus Christus gegeben worden ist? Die zweite wichtige Sache, die Paulus hier sagen will, nachdem er über die Erlösung und die Vergebung der Sünde gesprochen hat, ist, dass Gott uns in seiner Gnade, und das lesen wir in Vers 8, alle Weisheit und Einsicht gegeben hat, dass Weisheit und Einsicht uns verliehen worden sind. Vers 8, seine Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in alle Weisheit und Einsicht. Eine Sache, die Paulus wirklich am Herzen liegt, ist, dass wir verstehen, worin die Gnade und die Liebe Gottes bestehen. Das ist nicht selbstverständlich und deshalb brauchen wir wirklich Erklärung und auch die Erleuchtung des Heiligen Geistes, dass wir verstehen. Er wird im Vers 17 sagen, Paulus, ich bete, ja, wir brauchen auch Gebet, ich bete, dass Gott euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick gibt, sodass ihr ihn und seine Heilsabsicht erkennen könnt. Am Ende von Kapitel 3 spricht er das gleiche Gebet und bittet Gott, dass die Gläubigen die Größe der Liebe Christi begreifen. Und sein Ziel ist, dass wir, wenn wir es verstehen, tief ergriffen, tief berührt sind und in Danksagung überfließen. Es reicht nicht, dass wir das vollkommen verstehen. Was wichtig ist, ist, dass wir dafür Gott danken. Paulus betont, dass es nicht unmöglich ist, dies zu verstehen. Gerade weil Gott uns seine Gnade reichlich oder überströmend, je nach Übersetzung, hat erfahren lassen. Es ist das gleiche Wort wie in Matthäus 13, Vers 12, wo es heißt, wer hat, dem wird gegeben und er wird in Überfluss haben. Wir haben schon diesen Überfluss durch die Gnade, die Gott gezeigt hat. Und auch die Gaben, die Gott seiner Gemeinde gibt, sind auch ein Ausdruck seiner Gnade. Sie dienen dazu, dass wir auch andere erkennen, dass wir anderen dienen, aber auch, dass wir in dieser Erkenntnis Gottes und seinem Wesen auch wachsen. In 1. Korinther 2, Vers 12 erklärt Paulus, dass der Heilige Geist uns befähigt, die Tiefe der Liebe Gottes und seinen Plan zu verstehen. Er sagt, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns Gott geschenkt ist. Eine Funktion des Heiligen Geistes ist, uns deutlich zu machen, was Gott uns geschenkt hat und was für einen Wert es hat. In Vers 9, hier im Epheserbrief, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm. In diesem Vers sagt Paulus, dass Gott uns das Geheimnis seines Willens kundgetan hat. Das griechische Wort hier für Geheimnis ist das Wort Mysterium. Für Englisch hatten wir Mystery, Mysterium. Der Begriff hat seinen Ursprung in den Initiationsreligionen der Antike, in denen bestimmte Praktiken geheim gehalten wurden und nur Privilegierten vorbehalten war. Also ein Begriff, das aus dieser Ecke kommt. Und Paulus hat keine Angst, diesen Begriff zu verwenden, aber er möchte das umdeuten. Der christliche Glaube steht im krassen Gegensatz zu diesen esoterischen Religionen, weil Gott seinen Kindern in Jesus Christus seinen Willen vollständig, vollkommen kund tut. Ein Geheimnis ist also nicht etwas, das man nie verstehen wird, sondern etwas, das bislang versteckt war und nun offenbart wird und nun verständlich wird. Und Paulus wird dieses Thema in Kapitel 3 wieder aufgreifen und ausführlich erklären. Er wird erklären, worin dieses Geheimnis besteht, das Gott uns jetzt offenbart hat. Und was ist dieses Geheimnis? Die Nichtjuden, also wir, bekommen das gleiche Erbe wie die Juden und haben durch das Evangelium Anteil an der gleichen Verheißung in Christus Jesus. In der Tat macht Gott keinen Unterschied zwischen ihnen, zwischen Juden und Nichtjuden. Er vereint sie in einem einzigen Leib unter der Autorität Jesu und möchte, dass jeder in diesem Leib seinen Platz hat. Man könnte natürlich an dieser Stelle sagen, aber ist das wirklich ein Geheimnis? Hat Gott im Alten Testament nicht auch Nichtjuden gerettet? Denken wir gerade an Menschen wie Ruth oder vorher Rahab oder Naaman, den Syrer. Und was ist daran so erstaunlich, was wir hier lesen? Uns zu helfen, es zu verstehen, müssen wir uns diese Frage stellen. Stellen wir uns vor, Gott hätte beschlossen, nur die Juden, nur die Nachkommen Israels durch den Messias zu retten. Gott ist souverän, er kann machen, was er will. Wir Heiden wären heute nicht nur ohne Hoffnung auf Rettung, sondern auch unfähig, diese Rettung zu finden. Wir könnten durch die ganze Welt gehen, wir könnten uns informieren, wir könnten nach Israel gehen und hören, dass Gott diesem Volk einen Messias gegeben hat. Wir wären unfähig, das zu verstehen und das zu ergreifen. Denn auch der Glaube, und das wird auch Paulus später im Kapitel 2 erklären, ist ein Geschenk Gottes. Verstehst du, warum es eine erstaunliche Sache ist, wenn Gott sich entscheidet, Menschen zu retten, die bisher keine Hoffnung hatten auf ein solches Heil? Dass wir gerettet sind, sollte uns wirklich erstaunen. Warum wir? Warum ich? Paulus sagt in Vers 9, dass Gott diesen Plan, diesen Heilsplan im Voraus festgelegt hat, das heißt vor Grundlegung der Welt, um ihn zu erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Wir haben bereits im Vers 4 gesehen, dass auch unsere Erwählung Teil dieses Plans war, weil Gott sie auch vor Grundlegung der Welt beschlossen hat. Alles, was Gott in der Geschichte erfüllt hat, hat er sich schon ausgedacht. Und im Vers 10 lesen wir zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen im Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf der Erde ist. Jetzt erklärt Paulus, dass Gott diesen geheimen Plan in der Fülle der Zeit ausführt. Man könnte auch übersetzen, dass sich dieser Plan auf die Verwaltung der Fülle der Zeit bezieht. Im Griechischen findet man hier das Wort Ökonomia, was Wirtschaft, also ja, davon abgeleitet ist. Auf welche Zeit oder auf welchen Zeitpunkt bezieht sich dieser Plan? Interessanterweise verwendet Paulus in Galater 4, Kapitel 4, Vers 4 einen ähnlichen Ausdruck, wenn er sagt: Aber als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Feiern jetzt Weihnachten, das ist die Zeit, wo die Zeit erfüllt wurde nach Gottes Plan und wo Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Auch in Markus 1, Vers 15, am Anfang des öffentlichen Dienstes Jesu, sagt unser Herr, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah. Tut Buße und glaubt das Evangelium. Es ist wieder so ein griechisches Wort, Pleroma hier, das normalerweise Erfüllung bedeutet, Vollendung, etwas, was voll ist bis zum Rand. Um uns das zu verdeutlichen, denken wir vielleicht an das Prinzip einer Sanduhr. Könnt ihr euch vorstellen, was eine Sanduhr ist? Der Sand fließt durch die Öffnung in der Mitte der Sanduhr von einem Glaskolben in den anderen, bis der obere leer ist und der untere voll. Die Zeit ist erfüllt, wenn der obere Kolben leer ist und der untere voll ist. Es kommt kein Sand mehr, es ist voll. Das bedeutet, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, als der gesamte Sand der himmlischen Sanduhr in das unterste Glas gefüllt war und das unterste Kolben gefüllt war. Das jüdische Volk, das Volk Israel, hatte viele Jahrhunderte lang auf das Kommen des versprochenen Messias gewartet. Und als Jesus geboren wurde, war es etwa 400 Jahre her, dass zuletzt ein Prophet das Wort Gottes verkündet hatte. Ein langer Zeitraum. Und heute können wir sagen, es ist schon 2000 Jahre, dass Christus in die Welt gekommen ist. Das ist auch ein langer Zeitraum. Aber damals hatte Gott ein perfektes Timing. Und er hat auch ein perfektes Timing, was die Wiederkunft seines Sohnes angeht. Das könnt ihr mir glauben. Und das Jahr Null, unsere Zeitrechnung, obwohl Jesus wahrscheinlich im Jahre 6 zuvor geboren ist, hatten die Römer richtig gute Straßen gebaut, damit ihre Truppen schnell an die Enden ihres Herrschaftsgebiets gelangen konnten. Und für christliche Missionare war das praktisch, um das Evangelium schnell zu verbreiten. Stellt euch vor, damals gab es noch keine Flugzeuge, kein Internet. Und stellt euch vor, die Straßen wären auch nicht passend gewesen. Die Pax Romana oder der römische Frieden sorgte damals für Sicherheit auf diesen Straßen und ermöglichten den Christen zu reisen, ohne an Grenzübergängen aufgehalten zu werden. Seid ihr schon in ein Land gegangen, wo man stundenlang einen Grenzübergang warten muss, wo man durchsucht wird? Oder auch in gefährlichen Gebieten, Kriegsgebieten überfallen zu werden? Das garantierte dieser römische Frieden. Die richtige Zeit. Und Griechisch war auch damals eine universelle Sprache, so wie Englisch heute. Aber noch bekannter vielleicht als Englisch heute. Sodass Missionare die gute Nachricht überall hin mitnehmen konnten, ohne fremden Sprachen lernen zu müssen. Heute, wenn ein Missionar in die Welt gesandt wird, muss er mehrere Jahre verbringen, um eine fremde, schwierige Sprache zu lernen. Es war nicht notwendig damals. Fast jeder konnte Griechisch verstehen. Und das unreligiöse Klima des ersten Jahrhunderts machte auch die Menschen für empfänglicher für eine Botschaft der Hoffnung, für die Botschaft des Evangeliums. Das war eine betrübte, eine unruhige, religiöse Zeit, wo Menschen sich fragten, wo ist der wahre Gott? Was ist die wahre Religion? Als das galt für das erste Kommen Jesu. Aber auch wenn Paulus hier von der Fülle der Zeiten spricht, bezieht er sich wahrscheinlich auf die gesamte Zeit der Gemeinde nach der Menschwerdung Christi und auch auf die Zeit seiner Wiederkunft. Was er im Blick hat, ist die gesamte Zeit, die mit dem Erstkommen Jesu eingeleitet wird. Es wird dann die Vollendung von Gottes Plan sein, wenn Jesus wiederkommt. Gottes Plan, der in dem Bau seiner Gemeinde zusammengefasst ist. Der Wille Gottes ist, alles in seiner Gemeinde zusammenzufassen. Und Paulus erklärt in Vers 10 auch, worin dieser Plan bestanden hat. Alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf Erde ist. Gott wollte unter einem Haupt und einem Chef, Jesus Christus, alles zusammenfassen. Paulus verwendet hier wiederum ein Verb, das im Griechischen rekapitulieren bedeutet. Rekapitulieren, ein seltenes deutsches Wort, es wurde eingedeutscht. Und das deutsche Wort enthält das lateinische Wort für Kopf. Auf Latein sagen wir, Kopf ist kaputt, nicht kaputt, kaputt, sondern kaputt. Es ist auch etwas, was wir auch in Kapuze finden. Eine Kapuze ist, ja, ist etwas, was wir auf dem Kopf ziehen. Oder im Kapitol. Kapitol, damals schon, im Römischen Reich ist der Ort, wo die Chefs sind, wo die Häupter sind und die ganze Politik bestimmen. Es ist schwer zu sagen, was Paulus genau mit dieser Aussage meint. Bedeutet es zusammenfassen, wie hier Schlachter übersetzt, oder bedeutet es erneuern, etwas neu machen? Man kann sich jedoch eine Vorstellung davon machen, wenn man liest, was Paulus weiter im Vers 22 sagt, dass Gott alles unter die Füße Jesu getan und ihn zum Haupt der Gemeinde gesetzt hat. Also die beste Erklärung ist daher anführen. Jesus ist der Anführer. Kolosser 1, Vers 18, ich bin dankbar, dass Sven diesen Text vorher vorgeschlagen hat, dass wir gelesen haben. Es ist sehr, sehr ähnlich wie das, was Paulus hier sagt. Wahrscheinlich wurden beide Briefen zur gleichen Zeit geschrieben. Und Paulus hatte diese Gedanken in seinem Kopf und er wollte sie deutlich machen. In Kolosser 1, Vers 18 fügt Paulus hinzu, dass Christus auch das Haupt dessen ist, was im Himmel ist. Ja, die Engelswelt. Und der Brief an die Kolosser hilft uns deshalb besser zu verstehen, was Paulus hier meint. In Christus wurden alle Dinge erschaffen, auch die Engelswesen. Alles besteht in ihm und alles wird am Ende der Zeit unter seine Herrschaft gestellt. Auch die bösen Mächte, die gegen Gott rebelliert haben. Einige verstehen, dass Gott durch Christus alles wieder mit ihm versöhnen wird, sogar seine Feinde. Auch ihnen wird er schließlich Gnade erweisen. Sagt nicht Paulus in Kolosser 1, Vers 20, es gefiel Gott, durch seinen Sohn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Aber in diesem Sinne ist Versöhnung nicht zu verstehen. Die Tatsache, dass Gott die Schöpfungsordnung wiederherstellen wird, wenn Jesus kommt, wie sie vor dem Sündenfall war, die Harmonie, die vor dem Sündenfall bestand, wird wiederhergestellt. Das bedeutet nicht, dass alle versöhnt sein werden, dass der Ausgang für alle der beste ist. Denn Gott wird auch durch das Gericht die Harmonie im Universum wiederherstellen. Das Gericht Gottes gehört auch zu seinem harmonischen Plan, auch wenn es schwer ist für uns, das zu vorstellen, vorzustellen. Seine Gerechtigkeit, wir denken oft an die Liebe Gottes, aber Gott ist auch ein gerechter Gott. Und die Bibel lehrt, dass seine Gerechtigkeit sich auch durch eine gerechte Vergeltung für die Gottlosen manifestieren wird. Gott zeigt auch seine Herrlichkeiten, seine Gerechtigkeit dadurch. Komm zum Schluss. Wir werden weitermachen. Diese Verse sind voll mit wichtigen Dingen. Das ist erstaunlich. Das ist in Griechisch ein einziger Satz. Und das ist schwer auch, da wieder Luft zu finden und auch innerlich zu verstehen, was es ist doch so reichhaltig, was Paulus hier sagt. Aber wir werden noch das ins Detail auch betrachten. Was mir heute auffällt, und das sollte wirklich auffallend sein, was Paulus hier sagt, ist die Betonung des Reichtums, der Gnade Gottes und der Überfluss seiner Gaben. Das ist, was Paulus hier sagen will. Er will, dass wir Gott, dass wir staunen und Gott verherrlichen, indem wir verstehen, wie reich seine Gnade ist. Welchen Überfluss wir in Jesus Christus haben. Und ich fürchte, dass wir Gottes Gnade heute so selbstverständlich und so billig finden. Ich rede auch für mich, dass wenn ich viele Christen sehe, wie sie mit Gottes Gnade umgehen, ich finde, man spricht auch heute von billigen Gnaden in bestimmten Kreisen. Aber das gilt auch für mich. Wenn ich an Gottes Gnade denke, denke ich, das ist selbstverständlich. Ja, es ist, ich bin Christ, also ich freue mich darauf, das ist normal. Und wenn wir so denken, vergessen wir, das, was wir eigentlich verdient haben, ist Gottes Gerechtigkeit und nicht seine Gnade. Oder zumindest, dass wir auch seine Gerechtigkeit verdient haben. Und wenn Gott uns seine Gerechtigkeit in einem gerechten Gericht zeigen würde, hätten wir keine Chance vor ihm zu bestehen. Aber in Wirklichkeit, und das ist das, was uns hier zum Staunen bringen sollte, in Wirklichkeit sind wir begnadigt, weil Christus für uns sein Leben gegeben hat. Ist das nicht ein Grund in dieser Weihnachtszeit, in der uns ein Erlöser, ein Kind gegeben wird, Gott unser ganzes Lob und unsere ganze Anbetung zu schenken? Ja, Amen.